Ich habe mir überlegt, ob ich heute mal eine sehr lange Ansage mache, weil beim letzten Mal erst nach 3 Minuten so viele reinkamen. Wahrscheinlich haben die keine Lust mehr, mir zuzuhören, weil sie schon wissen, dass ich so lange rede am Anfang. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe gehört, am Wochenende wird es 22 Grad und Sonne. Zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich hoffe, bei euch auch. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit rausgeholt. Ich begrüße euch zur mittlerweile 10. Ausgabe des SysFix SEO-Talks hier beim OMT, in dem wir auch dieses Mal wieder die wichtigsten Entwicklungen im Bereich SEO besprechen und auch eure Fragen beantworten wollen. Ihr habt es letztes Mal mitbekommen, ich habe es nicht geschafft, alle zu beantworten oder beantworten zu lassen. Ich habe sie ja gar nicht beantwortet. Und ich habe aber wieder zwei mitgenommen von damals. Und danke an alle, die mir dieses Mal so viele Fragen geschickt haben. Es waren viele Doppelungen drin. Ich habe es gebündelt, habe es versucht zusammenzufassen. Und ich denke, wir haben einen sehr, sehr coolen Aufschlag an Fragen, die wir heute vorbereitet haben. Ihr könnt aber auch heute den Tag wieder nutzen, über den Chat mir Fragen zu stellen. Ich nehme die gerne wieder auf. Und wenn wir noch Zeit haben am Ende, beantworten wir sie heute oder halt, wie gesagt, auch wieder im Nachgang. Bevor wir in die Themen, ach so, und es waren coole Fragen. Also ich muss sagen, sonst sind die immer ein bisschen oberflächlich gewesen, diesmal wirklich auch ein bisschen tiefer. Also man merkt so jetzt 10. Version, ihr beschäftigt euch damit, total cool. Also ich muss wirklich mal ein Lob an das Publikum aussprechen. Das macht es mir auch ein bisschen einfacher in der Vorbereitung. Bevor wir in die Themen einsteigen, wie jedes Mal stelle ich euch kurz vor, wer dieses Mal dabei ist. Ihr habt 4 Personen erwartet. Ich muss den Markus Höfner entschuldigen, da ist ein persönlicher Grund dazwischen gekommen. Es ist das erste Mal in 10 Ausgaben, dass jemand kurzfristig absagen musste. Ich kenne den Grund. Absolut verständlich. Markus hat von mir schon alles mitgeteilt bekommen, was er dazu wissen muss. Und ich glaube, dabei sollten wir es dann auch belassen. Als erstes würde ich die Vanessa Wurster gerne vorstellen. Die Vanessa ist Geschäftsführerin der SEO-Agentur SEOcation, located in Hamburg, auch wenn sie selbst nicht in Hamburg sitzt. Und wir haben noch einen Hamburger dabei. Als zweites den Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH. Und als letztes, last but not least, muss man ja anstandsweise sagen, den Johannes Beuys. Er ist Geschäftsführer von Systrix und, so wie ich es jedes Mal sage, damit auch Mitbegründer dieses Formats. Ehrlich zu sein, war es, glaube ich, damals auch seine Idee, bei dem ihr hier gerade zuschaut. Das Coole: Ich weiß, dass ganz viele von euch, ich habe extra vorher einen Abgleich aller Teilnehmer gemacht, ganz viele von euch nächste Woche dabei sind bei unserem Summit in Düsseldorf. Und alle drei haben einen Vortrag. Vanessa hat sogar einen Stand. Das heißt, wenn ihr Bock habt, nächste Woche mit den drei euch auszutauschen zum Thema SEO, ich glaube, bei SEOcation gibt es auch Schokolade am Stand, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ist relativ direkt da, wo die Garderobe ist. Das heißt, ihr müsst an denen vorbeilaufen die ganze Zeit, wenn ihr eure Jacken haben wollt oder abholen müsst. Und dann nutzt das bitte auch. So, genug zu nächster Woche. Ach so, wir haben nur noch 11 Tickets. Stand vor einer Stunde. Ich weiß nicht, ob seitdem noch was passiert ist. Das heißt, wir werden definitiv morgen ausverkauft sein. Also wenn ihr noch Lust habt, geht jetzt hier raus und bucht das Ticket. Es lohnt sich. So, jetzt fangen wir an. Und zwar, wie die letzten Male, weil es sich echt bewährt hat, habe ich auch dieses Mal vor, wieder die Experten zu fragen, welche Neuigkeit der letzten 4 Wochen Roundabout SEO für euch die wichtigste war. Und Johann, du bist jetzt, glaube ich, die letzten 6 Mal dabei gewesen und ich habe dich nie als erstes genommen. Deswegen machen wir das heute wieder nicht. Nein, Johann, du darfst anfangen. Sorry, musst du sein.
Darf ich dann jetzt 6 Sachen sagen?
Ja, genau. Weißt du, Anspielung auf letztes Mal, weil danach keiner mehr was zu sagen hatte. Nein, behalte doch mal bei einer Neuigkeit.
Ich glaube, die für mich größte Neuigkeit ist tatsächlich, dass ich viel mit Publishern mache. So ein Post von Metehan, der Einblick in irgendein Google Discover SDK hatte, das ich so noch nicht kannte, und da Dinge auseinandergepoolt hat, wie denn Discover funktioniert, was dazu führt, dass man in Discover reinkommt, was dazu führt, dass man nicht reinkommt, wie Discover denn eigentlich Faktoren gewichtet, in welcher Reihenfolge die Pipeline aufgebaut ist. Das meiste davon wussten wir alles schon, aber das ist nochmal sehr schön strukturiert dadurch und so ein paar Sachen waren mir auch nicht so bekannt, über die ich jetzt in den nächsten Wochen sehr intensiv nachdenken darf. Dazu gehören so, für Nicht-Publisher ist das nicht so wahnsinnig wild, ne? Weil die haben nicht das Problem, dass sie Paid Content an Google übergeben wollen, damit Google das sehen kann und weiß, worum es in der Meldung geht. Aber Nutzern bitte im Snippet nicht dargestellt werden soll. So, und dann man Google erklären muss, naja, du darfst das sehen, aber Nutzer dürfen das nicht sehen und so. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, da wo Google auf Schema.org setzt, das wusste ich, aber dass es da auch eine Auszeichnung gibt von Facebook, die Google sogar bevorzugt, aus den OG-Tags, das wusste ich nicht. Und eine davon ist, oder und dann habe ich mich gefragt, warum? Und eine Variante oder eine Erklärung ist, dass man beim Schema nur sagen kann, ist Paid Content, ist kein Paid Content, aber in dem von Facebook auch sagen kann, ist ein Metered Model. Das heißt, ein Nutzer darf irgendwie ein, zwei, drei Artikel im Monat, in der Woche von einer Publikation lesen, auch wenn er kein zahlender Kunde ist. Und was heißt denn das eigentlich jetzt für Discover Performance oder eben nicht? Das finde ich total spannend und da muss ich mich deutlich oder sehr viel reinwühlen, obwohl in den letzten 4 Wochen ziemlich viel spannendes Zeug los war. Das ist das Aktuellste bei mir von gestern.
Sehr cool. Ich habe dich gerade über den Chat gefragt, ob es dazu irgendeinen Link gibt. Wenn du mir den zuspielst,
Mache
gebe ich
ich.
den gerne an das ganze Publikum gerne gleich weiter. Vanessa, was ist dein Thema? Du meinst, du hast so viel genickt, nicht, dass der Johann dir jetzt das eine geklaut hat.
Nee, ich habe tatsächlich darauf gehofft. Ich dachte, das ist ein anderes Discover-Thema, was Johann ansprechen würde, aber ich habe tatsächlich fast ein bisschen gehofft, dass es in die Discover-Richtung geht. Ich hab überlegt im Vorfeld, so was ist so mein Highlight der letzten 4 Wochen, und klar, es ist viel passiert, irgendwie passiert ständig so viel. Ich war eigentlich in der Hoffnung, man sagt mal, es war alles auch mal 4 Wochen lang nichts passiert, but no. Ich würde sagen, was uns alle natürlich irgendwie mit beschäftigt, ist auch der AI-Performance Report bei Bing, den wir auch gut und gerne gerade mit auseinandernehmen. Also wie oft wird eine Seite in den zitierten Antworten bei Copilot taucht das mit auf, aber auch vor allem eben die Grounding, ja, da, nicht die, Gott, worauf wollte ich hinaus? Sorry, das die Grounding Queries für die Keyword-Recherchen. So, sorry. Das finde ich natürlich einen sehr, sehr spannenden Case, weil das ist auch etwas, was Google bei der Search Central Live gesagt hat, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis da mal was in der Google Search Console kommt und so weiter. Und ich muss sagen, da ist der AI-Report von Bing schon etwas, was wir uns sehr, sehr lange von Google jetzt gewünscht haben, und etwas, was man durchaus sehr gut nutzen kann für sämtliche Analysen, aber auch Recherchen. Und wenn ich noch eine zweite Sache sagen darf, macht ein bisschen Werbung für nächste Woche für den Summit. Ich hatte in den letzten 4 Wochen mit sehr vielen Speakern zu tun, und der Vortrag zum Beispiel von der Tamara von Mediamarkt Saturn hat ganz viel bestätigt, was wir auch in einem kleineren Stil bei kleineren Online-Shops machen, so SEO ganzheitlich, kanalübergreifend. Ich muss sagen, das wird ein richtig guter Vortrag, und weil du eben gesagt hast, dass ganz viele auch nächste Woche da sind, das war für mich auch auf jeden Fall einer der schönen Momente in der Vorbereitung, und ich kann den Vortrag mir jedem ans Herz legen.
Lieblings-Johannes, wie sieht's aus bei dir?
Das kann ich sein. Ich werde wie immer maximal eine Sache sagen. Und zwar, ich fand es ganz interessant, dass Google sich immer relativ versteckt zur Nutzung des AI-Modes geäußert hat jetzt im letzten Monat. Es war auf irgendeiner Google for Business sonst was Seite. Und zwar haben sie gesagt, dass in den USA und irgendwie in einem anderen kleineren Land zusammen, dass sie über 100 Millionen monatliche Nutzer da jetzt schon drauf haben. So, und das fand ich schon echt eine ganz beachtliche Zahl. Ansonsten wird ja der AI-Mod so ein bisschen gerade in der Branche als irgendwie kleines Ding runtergespielt oder wird als nicht so richtig wichtig angesehen. Aber halt 100 Millionen monatliche Nutzer ist halt auf dem Stand irgendwie, ich weiß nicht, zwei, dreimal so groß wie in Perplexity, was jeder jetzt irgendwie jeden Tag trackt, wo wahrscheinlich ein großer Teil der Perplexity-Nutzung sowieso mittlerweile Bots sind. Also das fand ich schon ziemlich beachtliche Zahl. Und zeigt eigentlich, wie gut Google in diesem ganzen Distributionsthema ist, dass wenn sie irgendwas groß machen wollen, dass sie das auch ganz gut hinkriegen.
Johann, was haben wir vergessen? Wenn du 6 Sachen sagen wolltest, du darfst jetzt gerne noch einen nachschieben. Ich habe Johannes extra als Letzten genommen, weil er beim letzten Mal euch so viel weggenommen hat im Vorfeld, weil er so viel gesagt hat. Deswegen, Johann, wenn du möchtest, darfst du noch etwas hinten dran hängen.
Nee, es ist eher ich wollte es dir gerade schreiben, dass ich gerne in der nächsten, im nächsten Monat mal die Rubrik das Schlangenöl des Monats gerne noch da drin hätte, weil wir mit diesem Markdown for Agents von Cloudflare, das ist ein schönes Thema. Aber tatsächlich haben mich sehr viele Menschen auf die 2 Megabyte Dokumentationsanpassung bei Google, also fachlich nichts geändert, aber die 2 Megabyte-Nummer, die hat viele Leute ins Schwitzen gebracht, wo ich immer denke, ja gut, okay, also.
Magst du kurz erklären, was es da geht, für die, die es vielleicht nicht wissen?
Google hat die Dokumentation angepasst, wie das Crawling funktioniert. Und da stand früher drin, dass sie 15 MB einer Datei crawlen. Und da haben wir alle immer gesagt, na, 15 MB, gut, das reizt niemand aus, abgesehen von dem einen oder anderen PDF vielleicht. Und das wurde jetzt reduziert auf 2 Megabyte und gilt aber für die initiale HTML-Datei. Das heißt, das initiale HTML, das man über die Leitung schickt, entpackt, darf nicht größer als 2 Megabyte sein, weil alles, was größer als 2 Megabyte ist, wird im Zweifel abgeschnitten und nicht gelesen. Das heißt jetzt nicht, dass das gerenderte, die gesamte Seite nur 2 Megabyte haben darf, sondern jede weitere Datei, die dann, jede weitere Textdatei, also CSS, JavaScript, irgendwelche weiteren iFrames oder was auch immer man reinladen, die haben alle auch wieder ein 2 Megabyte Limit. Das heißt, du kannst nur eine wahnsinnig große Seite zusammenbauen, wenn du sie in entsprechende Einzelteile zerlegst. Real hat das viele Leute irgendwie ins Grübeln und ins Wundern und ins Gucken gebracht, aber es hat für keine Seite real irgendwelche Auswirkungen gehabt, weil es nur eine Anpassung der Dokumentation war. Und wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt, dann sieht man tatsächlich, dass Google selber total erschrocken war. Die sind im Dezember in einem Forum darauf angesprochen worden und dann war so die Aussage von Google, ja, dem muss irgendwas bei dir sein. Wir haben also gar nichts irgendwie gemacht, aber komisch, was du da beschreibst. Dann ging das nochmal 3-mal hin und her und dann hat der Google-Mensch gesagt, ja, wir haben nochmal nachgeguckt, also es gibt tatsächlich so ein Limit von 2 MB, das sollten wir mal in die Dokumentation aufnehmen. Das heißt, da wurde auch in letzter Zeit nichts geändert. Und letzter Satz, ich habe tatsächlich einen Kunden, dessen Dokumente regelmäßig über 5 MB groß sind im HTML aus Gründen, fragt bitte nicht, im Wesentlichen Pre-Rendering und JavaScript, aber von dem sind auch alle Inhalte drin, weil Google ja jedes Mal rendert und dann die ganzen Sachen über JavaScript alle nachgeholt werden, obwohl das HTML eigentlich zu groß ist. Also da passiert am Ende wenig, aber es hat viel Staub aufgewirbelt und fand ich beeindruckend und hat mich fast zu viel beschäftigt wie WebMCP.
Ich habe tatsächlich dieses Mal auch etwas, was ich von meiner Seite nennen möchte, und zwar mindestens von Vanessa werde ich einen, habe ich dir doch gesagt, hören im Nachgang. Ich habe an meiner Keynote gearbeitet für letzte Woche und unter anderem, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich musste mich ein bisschen mehr mit dem Thema SEO und KI beschäftigen in dieser Keynote, Überraschung, und habe dann wirklich auch mal so intern ein paar Gespräche geführt, extern ein paar, ich habe mir ganz viele Screenshots schicken lassen und so weiter. Und dann, ich habe ja, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass bei mir SEO ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und ich das ein bisschen, bei uns geht es vor allem um E-Mail-Adressen-Generierung und dass wir auf einen anderen Kanal gerade setzen, Budgets umgeswitcht haben. Ich habe aber gerade sehr viel nachgeforscht und zum Beispiel in unserem Tool-Bereich haben wir in den letzten 1,5 Monaten eine gewisse zweistellige Summe an Leads bekommen, wo wir mal hinterfragt haben, wo die herkommen und tatsächlich unisono, es gab nicht einen, der das nicht gesagt hat, weil wir so stark bei ChatGPT zu finden sind. Das heißt, wir können den Traffic nicht nachweisen, wir sehen das nicht, aber die Leads kommen und natürlich muss ich das, was ich in meiner Keynote von wegen Budgetänderungen und so weiter geschrieben habe, nochmal, ich habe noch nie empfohlen, dass man das Budget aus SEO wegziehen muss, wenn man das nachweisen kann, dass es positiv ist. Ich bin ja selbst von Haus aus SEO, aber ich habe auch gesagt, wenn man es nicht nachweisen kann und man hat andere Kanäle und restriktive Budgets, dann sollte man drüber nachdenken, in die Sachen rein zu investieren, wo man es besser tracken kann. Ja, oder man muss ein bisschen besser mal sein Zielpublikum fragen und nachforschen und dann findet man vielleicht heraus, dass SEO nicht nur ein reiner Brandkanal geworden ist, sondern immer noch ganz tolle Leads bringt, nur man kann es vielleicht nicht mehr so gut nachweisen. So, das war meine Erkenntnis des Monats. Und Kommentare dürft ihr euch ersparen oder schickt sie mir über LinkedIn, weil da gucke ich gerade nicht rein, so viele Mails, wie ich da kriege, dank des Summits. Ich würde sagen, bevor ich mir Spott und Hohn von den Teilnehmern und Speakern hier hole, fangen wir an mit der ersten Frage. Johannes, wenn Google im AI-Mode immer stärker selbst zur Zielseite wird, optimieren wir dann künftig für mehr für Zitationen statt für Klicks? Und wie messe ich den ROI von Sichtbarkeit ohne Traffic?
Ja, ist, glaube ich, in der Tat gerade das große Thema, das alle beschäftigt. Ne? Also ich glaube, es gibt halt gerade super viel Unsicherheit noch im Markt und wir sind ja gerade mitten in dieser Entwicklung hin zu AI-Search, also quasi von klassischer Websuche hin zu AI-Search. Ein Teil klappt quasi schon mit AI-Antworten, ein ganz großer Teil klappt noch nicht. Also viele nutzen schon ChatGPT, andere nutzen noch ein klassisches Google. Also ich glaube, wir sind gerade halt mitten in dieser Entwicklung. Und ich glaube, man weiß aktuell ehrlicherweise gar nicht, wie es am Ende sein wird. Also ich glaube, der finale Stand ist halt irgendwie unklar. Das, ich glaube, dem müssen wir uns alle bewusst sein. Und alle, die jetzt gerade rumlaufen und sagen, sie wissen schon, wie alles funktioniert und haben das schon seit 3 Generationen gemacht, das kann halt nicht sein. So. Deswegen vielleicht da so ein bisschen vorsichtig sein und einfach aufpassen. Was wir halt sehen, ist schon das Informational Search, also gerade so Top of Funnel, direkt von AI beantwortet wird. Das passiert halt bei AI-Overviews, klappt im AI-Mode, ist bei ChatGPT ein großes Thema. Also alles, was relativ überschaubar im Umfang ist und in der Erklärung und quasi, wo es nicht direkt um Transaktionen geht, das klappt halt schon ganz gut bei AI. Und es ist schon so, dass dann Klicks da einfach wegfallen. Das ist, glaube ich, ein Problem, wenn man vielleicht ein Publisher ist und davon lebt, dass man quasi, dass man Impressions verkauft über Werbeanzeigen, dann hat man ein Problem. Das ist in der Tat so. Ich glaube, für alle anderen, die quasi ein Produkt oder eine Dienstleistung oder irgendwas verkaufen, ändert sich am Ende gar nicht so viel, weil die Nachfrage bleibt ja da. Nur der Weg zu der Nachfrage ändert sich ein bisschen. Bislang war man einfach gewohnt, die Leute kommen alle über Google, klicken auf die Seite, füllen dein Whitepaper-Formular aus. Du hast dann quasi den Lead, der wird bearbeitet und dann weißt du, was passiert. Das wird leider nicht mehr ganz so einfach in Zukunft werden. Also ich glaube, das Thema Erfolgsmessung, was du eben auch schon mal angesprochen hast, ist, glaube ich, ein großes Thema, wo man halt bis jetzt so klassische Webanalyse mit Last Click gemacht hat. Das klappt künftig nicht mehr. Und man wird da eher so ein bisschen in Richtung Proxy-Metriken gehen müssen, wird sich wahrscheinlich irgendwie die Anzahl von Brandsuchen angucken müssen, wird sich in der Tat Citations und Mentions in AI-Antworten angucken müssen. Aber auch, wie gesagt, die Conversion finden ja weiter statt. Und das heißt, einfach Kundenbefragungen nach der Conversion sind, glaube ich, ein ganz guter Weg zu verstehen, wo kommen die Leute eigentlich her, auch wenn das natürlich keine 100-prozentige Genauigkeit am Ende gibt.
Johann, wie stehst du zu dem Thema?
Ja, mir geht ein Thema nicht aus dem Kopf. Seit ich vor ein paar Wochen mal eine Analyse gemacht habe und eine Frage gestellt habe allen KI-Systemen oder KI-Suchsystemen und die alle die nicht beantworten konnten, ohne Fehler zu machen. Also nicht ein System hat diese Frage fehlerfrei beantwortet. Und das schließt diese ganze Deep Research Geschichten am Ende mit ein. Und die Frage war nicht komplex. Also die hätte jeder von uns in 30, 40 Minuten viel Klickarbeit zugegebenermaßen, aber locker beantworten können. Die Frage war ganz einfach. Welche der Bundesligaspieler der aktuellen Saison des HSV haben vor dem Aufstieg oder vor dieser Saison schon mal Bundesliga gespielt? Ist eine relativ einfache Datensammlung und kann man relativ einfach wieder ausspucken und hat nicht ein einziges System richtig gemacht und ohne Fehler beantwortet. Und das hat mich nochmal auf den Trichter gebracht und ich habe das mit einigen Kunden auch nochmal näher untersucht, als eine der Erfolgsmetriken vielleicht so eine einmal zu nehmen, anstatt einfach nur irgendwelche Prompts zu tracken und zu gucken, ob man da häufig erwähnt wird, mal zu gucken, wie viele Fehler sind denn eigentlich in diesen Antworten drin und mal zu schauen, ob nicht das Helfen, der KI zu helfen, weniger Fehler zu machen, indem man die Sachen, die falsch beschrieben sind, nochmal deutlicher richtig stellt und so weiter, ob das nicht mittelfristig auch fürs eigene Unternehmen eine spannende Metrik sein kann. Und das ist mal eine komplett irgendwie aus einem anderen Blickwinkel gedacht, aber ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein kann. Und wir kennen das, wir haben das bei Google schon Ewigkeiten gemacht, ne? Okay, guck mal, hier ist eine Frage, da sehen die Google-Suchergebnisse blöd aus, dazu kann ich was erstellen, dann gehe ich da rein. So hat SEO über 10 Jahre funktioniert, dass wir das genau so gemacht haben. Und sich das auch nochmal näher anzugucken, anstatt nur mit Häme zu reagieren und zu sagen, guck mal, dumme KI hat wieder was falsch gemacht, fand ich ganz spannend als Gedanken. Wollte ich einmal teilen.
Ich würde gerne als nächstes auf das Thema Grounding Pages gehen. Vanessa, die anderen beiden haben gerade so viel Redeanteil, deswegen darfst du jetzt. Ist das ein sinnvoller Ansatz zur Entitätenkontrolle oder nur ein neues SEO-Narrativ ohne echte technische Grundlage? Ich selbst lese gefühlt auch immer mehr zu diesem Thema auf LinkedIn. Also irgendjemand, der sich dazu äußert. Es gibt eine Person, der ich da auch ein bisschen mehr folge zu dem Thema. Aber mich würde mal jetzt ganz gezielt deine Meinung dazu interessieren.
Ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich hier die erste Diskussion haben, von denen wir im Vorfeld auch gesprochen haben. Ich persönlich bin kein Fan von Grounding Pages. Ja, wir müssen sowohl, genauso wie wir es mit strukturierten Daten, Google und so weiter machen, wir müssen, egal ob Google, ChatGPT, egal welches System, wir müssen es schaffen, dass unsere Inhalte verständlich sind und unsere Inhalte so aufbereitet sind, dass sie gut verarbeitet werden können und am besten korrekt und nicht mit irgendwelchen Fehlinformationen wiedergegeben werden. Warum bin ich gegen Grounding Pages? Ja, bei diesen Grounding Pages ist dann ganz häufig oben so ein Link mit für Menschen bitte hier lang, dann kommst du auf die richtige Seite. Das ist für mich der Conversion-Killer schlechthin. Diese Seiten fangen an zu ranken, die sind oben in den AI-Overviews mit dabei und wenn ich als Person auf so einer Seite lande, dann freue ich mich nicht, dass ich da oben einen Link habe, wo ich dann doch als Mensch noch irgendwie weiterklicken kann und dann hurra, bin ich auf meiner Seite. Das spricht für mich gegen alles, was wie SEO mit UX, Conversion Rate Optimierung und so weiter zusammenarbeitet, dass wir zwei separate Welten für Mensch und Maschine aufbauen, auf die die Menschen auch noch zugreifen. Deswegen, ich glaube, ja, es ist der Gedanke, etwas verständlich aufzubereiten, der ist gut. Die Umsetzung finde ich tatsächlich nicht optimal, weil das sollte meiner Meinung nach nicht über diese Art von Seiten gelöst werden.
Mhm. Du hast die Diskussion selbst so angestoßen, deswegen eröffne ich sie jetzt. Johannes, wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, zum einen ist es natürlich schon irgendwie ein cleveres SEO-Narrativ, das aber auch in einigen Fällen, glaube ich, ein echtes technisches Problem löst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, man kann halt quasi beide Seiten vertreten und kann beide Seiten verstehen. Also es ist natürlich schon so, dass ein LLM, wenn es nicht versteht, was ein Unternehmen macht, anfängt, sich Sachen auszudenken. So, das ist halt wie jeder Schüler, der irgendwie nicht so richtig weiß, was er macht und keine Antwort hat, fängt er halt an, sich irgendwas auszudenken. Das macht halt ein LLM leider genauso. Und das ist natürlich gerade bei kleineren Firmen oder bei Firmen, die ein Problem damit haben, selber zu beschreiben, was sie eigentlich genau machen, ein häufiges Problem. Und ich glaube, in diesen Fällen hilft es schon, maschinenlesbar darzustellen, was man eigentlich macht. So. Das sollte aber natürlich im besten Fall einfach auf der Webseite passieren. Also natürlich es sollte eigentlich eine über uns Webseite geben, wo in einfacher, vielleicht sogar maschinenlesbarer Form drinsteht, was diese Firma macht, wo sie entstanden ist, was das Produkt ist, wo der Sitz ist, wie viele Leute da arbeiten und so. Ich glaube, dafür braucht es eigentlich keine eigene Seite. Ich glaube, dafür braucht es eigentlich keinen Standard, sondern so ein bisschen Bewusstsein dazu, dass eigentlich diese Entitätenkontrolle, die dahinter steckt, ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, da brauchst du quasi keine Parallelstruktur für. Von daher, also ich glaube, der Gedanke dahinter ist total sinnvoll und gut. Ich glaube, dann zu sagen, es muss halt ein eigener Standard oder eine eigener Typ Webseite sein, den Menschen gar nicht so richtig lesen, da gehe ich, glaube ich, nicht mehr mit.
Mhm. Ja. Ja, ich gebe beiden recht, finde diesen Punkt auch, es ist ein netter Ausweg. Also wenn ich sonst Probleme habe, an meine Startseite ranzukommen und an die Über-uns-Seite, weil die vom Marketing kontrolliert wird und ich sitze irgendwie im SEO und muss damit leben, dass ich irgendwie im Marketing nicht durchkomme, dann ist das so eine Ausweichbewegung, so digitales Judo-mäßig. Also ich versuche dann, was anderes zu machen, um das Ziel zu erreichen. Und das ist vielleicht auch okay und funktioniert, das zu tun. Das Problem dabei ist, dass das dahinterliegende Problem. Marketing muss, wenn sie dieses ganze KI-Zeug und Traffic von außen und all solche Sachen irgendwie mitgestalten wollen, irgendwie mit SEO unterhalten und muss sich auch ein Stück weit dann darauf einlassen, dass man dann halt diese ganzen alten Beispiele, ne, vom Waschvollautomaten statt der Waschmaschine. Naja, dann muss Marketing damit leben, dass man auch mal von der Waschmaschine spricht. Wenn das nun mal die Sprache ist, die Mensch und Maschine an der Stelle irgendwie erwarten. Und diese Diskussion zu umgehen, ist häufig pragmatisch und ist auch leicht und löst auch ein Stück weit das Problem, hat aber Kosten, weil ich mehrere Dinge pflegen muss, weil ich irgendwie bestimmte Dinge nochmal extra bauen muss und so weiter. Und vor allem löst es nicht das Kernproblem, dass wir in der Organisation an einem Strang ziehen müssen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kernproblem, dass man dem ausweicht, anstatt den Konflikt zu suchen und zu gewinnen.
Johannes, die nächste Frage für dich aus einem bestimmten Grund. Die Klickrate von ChatGPT liegt laut Studien massiv unter der von Google. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn jemand von Studien redet. Deswegen habe ich mal einen LLM gefragt, ob es mir dazu ein paar Studien geben kann. Ich habe 3 Links euch im Vorfeld mitgeschickt. Ist AI-Traffic strategisch überhaupt relevant oder ist oder eher ein Branding-Thema? Warum wähle ich dich jetzt? Ich habe dumpfe Erinnerungen bei deiner Keynote. Im März war das, oder was, bei der Campix war es schon mal Thema mit Klickraten von den verschiedenen, oder vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch jetzt Thema werden könnte nächste Woche oder zumindest in diese Richtung. Da ich ja weiß, dass du deinen Vortrag schon vorbereitet hast, ich habe ihn ja schon gesehen bei uns im Backend, willst du, sag doch mal deine Meinung dazu.
Ja, gerne. Also ich glaube, es ist in der Tat so, dass wir nicht damit rechnen können, dass es aus AI-Suchen den gleichen Traffic künftig geben wird, den wir aus klassischer Websuche gewöhnt sind. Also ich glaube, dieses klassische 10 blaue Links untereinander, der Nutzer klickt die nach und nach an, guckt sich die Webseiten an und holt sich dann seine Informationen zusammen, das führt natürlich schon einfach zu anderem Traffic, als es in Zukunft führen wird. Ich glaube, das ist Realität. Und ich glaube, wir werden damit leben müssen, dass wir auf Webseiten künftig eher weniger Traffic aus Suchmaschinen haben. So, das ist, glaube ich, leider so. Das will keiner gerne hören. Aber ich glaube, da müssen wir uns als Branche irgendwie mit arrangieren und darauf gefasst machen. Ob SEO deswegen künftig Performance-Marketing-Kanal ist oder Branding-Kanal, das ist, glaube ich, die große Frage. Es war ja auch bislang nicht Performance-Marketing im Sinne von Google Ads, wo man gesagt hat, man kippt oben irgendwie 10.000 Euro mehr rein und kriegt unten irgendwie 50.000 Euro mehr Umsatz raus. So hat der SEO bislang auch nicht funktioniert. Das heißt, es war immer so ein bisschen so eine Art Sonderfall. Und ich glaube, dieser Sonderfall wird jetzt schon ein bisschen mehr in Richtung Brand-Marketing gehen. So, aber ich glaube, man wird nicht klar sagen können, es ist das eine oder das andere. Aber dass wir, glaube ich, alle damit leben müssen, dass weniger Klicks aus AI-Suchmaschinen rauströpfeln, kann man, glaube ich, sagen. Das ist in der Tat so, ja.
Vanessa, wenn Google ein separates Opt-out für AI-Overviews anbietet, würdet ihr Inhalte für KI sperren, um Traffic zu schützen, oder wäre das ein strategischer Fehler?
Wenn ich knüpfe mal an die Antwort von Johannes gerade an, jetzt nicht nur dann auf die Antworten bei ChatGPT und Co., sondern vielleicht auch dann AI-Overviews bezogen. Wenn SEO auch sich vielleicht in Richtung eines Branding-Kanals entwickelt und wir vielleicht über AI-Overviews auch weniger Traffic bekommen, wollen wir denn dann auch nicht erwähnt werden, weil dann ist sowohl Traffic als auch Branding weg. Man kann das vielleicht sinnvoll einsetzen bei super sensiblen Daten, genauso wie man jetzt auch irgendwie vielleicht Inhalte auch generell von Google aussperrt oder. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwelche Besonderheiten, wo man sagt, das darf da auf gar keinen Fall drinstellen. Das würde ich jetzt mal wirklich so als Ausnahme immer mitnehmen, dass es diese Möglichkeit gibt, und vielleicht kann das vereinzelt an der einen oder anderen Stelle ja durchaus auch eingesetzt werden. Jetzt overall zu sagen, Inhalte zu sperren, um den Traffic zu schützen, also die AI-Overviews trotzdem da, dann bist halt du nicht in den Antworten, ne? Heißt nicht, dass du plötzlich mehr Traffic kriegst. Deswegen, ich würde nicht die Inhalte sperren.
Sieht es jemand anders?
Wenn ich für Publisher arbeite, schon. Also wenn ich meine Inhalte verkaufe und das mein Produkt ist, und dann kann ich halt nicht zulassen, dass Google meine Inhalte im AI Overview zusammenfasst und darauf irgendwie sein Geschäftsmodell aufbaut. Das ist ja genau der Case, den Vanessa gesagt hat. Ich finde ganz wichtig an der Stelle, diese Frage geht von der Prämisse aus, dass es aktuell nicht möglich wäre, sich von den AI Overviews rauszuziehen. Das ist es. Also es ist nicht einfach. Das Attribut heißt Data No Snippet. Kann man sich angucken, kann man bestimmte Informationen auf der Seite packen, dann tauchen die nicht mehr in den Snippets auf und auch nicht mehr in den AI Overviews. Das haben wir eine Zeit lang für so Sachen wie Consent Banner und sowas genutzt, als Google da mehr Probleme hatte. Und das funktioniert jetzt für Paid Content ganz fantastisch, kann man genauso benutzen. Und genau dann ist es auch eine Variante, sich davon auszuschließen. Ansonsten gibt es keinen sinnvollen Grund, das zu tun. Es sei denn, man gehört einem Kartell an, branchenübergreifend, und alle aus der Branche gehen mit und sagen, wir stellen Google diese Informationen nicht für AI Overviews zur Verfügung. Dann kann man nochmal darüber nachdenken. Aber sobald der Erste aus dieser Reihe ausscheidet und sagt, ich stelle die Information Google zur Verfügung, ist das Spiel halt verloren. Und das kennen wir schon von den Featured Snippets.
Ich bleib mal bei dir, weil du im Vorgespräch das Thema schon angebracht hast, beziehungsweise glaubst, dass wir da wieder ein Diskussionsthema kriegen. Web-MCP und agentenfähige Websites, Stichwort. Müssen wir unsere Seiten künftig nicht nur crawlbar, sondern bedienbar für KI-Agenten machen? Und wenn ja, was wäre der erste sinnvolle Use Case?
Ich habe gesagt, dass da, glaube ich, jeder von uns was zu sagen kann. Ich habe nicht gesagt, dass wir zwangsweise dazu diskutieren müssen.
Okay,
aber Entschuldigung. Auch der ich finde das total spannend, weil bisher war ich diesen MCP-Server-Geschichten immer eher skeptisch gegenüber, denn sie müssen erstmal vom User installiert werden oder angebunden werden. Das ist ja nicht immer so kompliziert, aber ich muss als User etwas tun, damit mir ein bestimmter MCP-Server zur Verfügung steht und ich den befragen und mit dem diskutieren kann in meinem Chatbot. Und das, was WebMCP als Draft jetzt macht, ist, das zu ändern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Frage eingebe und da kommt eine Antwort von johansschönerblumenshop.de ich habe einen MCP-Server auf der Seite, dann kann der Chat-Agent oder mein agentischer Browser mit der Seite interagieren, ohne dass ich eine zusätzliche Installation vornehmen muss und dem erstmal erklären muss, wie das funktioniert. Das ist dann relativ mächtig, weil es die Adaptionshürde deutlich absenkt. Gut finde ich, oder was wären Use Cases? Ich glaube, der einfachste Part ist erstmal die Produktsuche und Produktkonfiguration anzubinden, dass man das einfach machen kann. Also gerade im B2B gibt es da eine ganze Menge Sachen. Und all die Geschichten, wo ich ansonsten jetzt auf Grounding angewiesen bin, dass durch Zufall der Grounding-Prozess von ChatGPT oder Google irgendwie eine bestimmte Information findet, den ein bisschen stärker zu kontrollieren. Ich glaube, an der Stelle würde ich erstmal ansetzen. Und das sind dann so Sachen wie Suche, Produktkonfiguration, sowas. Muss da noch nicht der Checkout sein, aber dieser gesamte Beratungsprozess bis dahin, mit dem kann man, glaube ich, ganz gut anfangen.
Magst du ganz kurz mal, weil die Frage kam jetzt zweimal im Chat, kurz erklären, was ein Web-MCP ist?
Ein Web-MCP ist eine, also ein MCP, fangen wir so rum an, ist ein Stück Infrastruktur, das man vor seine programmatische Schnittstelle API hängt. Also alles, Server sprechen mit Servern und mit Browsern und so weiter. Und dafür werden APIs benutzt. Das heißt, ich stelle eine strukturierte Anfrage. Und dann weiß der Server, was ich von ihm will und kann strukturiert antworten. So, und was ein MCP macht, ist, öffnet das Ganze für unstrukturierte Anfragen, dass ich nicht sagen muss, das hier ist die Suchanfrage und das hier ist die Anzahl der Ergebnisse, die ich haben will, sondern gib mir 10 Ergebnisse zu Frage bla bla bla. Und dann kann der Server auf der anderen Seite diese unstrukturierte Frage verstehen und verarbeiten. Das ist ein MCP. Und was WebMCP jetzt macht, ist zu sagen, du kannst wie dieser ganze Mechanismus funktioniert, in deinem HTML beschreiben. Und damit kann das jeder auf der Seite entsprechend auslesen und diese Fähigkeiten nutzen. Und mach damit deine strukturierten Daten für unstrukturierte Kommunikation verfügbar.
Mhm. Eine der anderen beiden, irgendwas zu ergänzen?
Naja, ich meine, sagen kann man immer was. Ich glaube halt, dass es am Ende natürlich gar nicht so viel hilft, wenn es immer nur ein Teil der Teilnehmer machen. Also natürlich wird es irgendwie ein Booking machen und wird irgendwie ein Shopify wird es einbinden und so weiter. Es macht aber aus Sicht der LLMs oder der AI-Search oder Suchmaschinen nur Sinn, wenn es alle machen. Und es werden halt nie alle machen. Das heißt, es wird immer weiterhin noch einen Weg geben müssen, wie diese Engines normale Webseiten verstehen. So, und auf einmal macht gar nicht mehr so viel Sinn, es zu machen, weil du quasi Arbeit investierst, der andere Weg aber auch geht. Du baust quasi parallel noch eine zweite Schnittstelle auf, die du pflegen musst, die du warten musst, die du anpassen musst. Dann machen sie irgendwie, kommen sie von Version 1, 2 auf irgendwie 1.8 und dann geht das Attribut nicht mehr und irgendwer muss es machen. Das ist irgendwie okay, wenn du halt Shopify nutzt und die machen das alles für dich. Wenn du halt deine eigene Webseite betreibst, dann wird es, glaube ich, relativ nervig. Und ist ja schon irgendwie ein W3C-Standard, irgendwie Google und Microsoft stecken dahinter und bemühen sich. Ich glaube, es wird am Ende so ein bisschen wie so ein Schema.org funktionieren. Es wird halt so für Terminbuchungen, Kundenservice, Verfügbarkeitsanfragen und so, da packt man das halt mit an die Formulare dran und dann ist es quasi im überschaubaren Rahmen, ob quasi so die sehr komplexen technischen Anwendungen, ob die sich so richtig durchsetzen. Also ich sehe aktuell nicht, dass ein Ryanair das baut. Die sind ja eher so ein bisschen skeptisch, was automatisierte Erfassung ihrer Daten zum Beispiel angeht.
Mhm. Vanessa, ist SEO 2026 noch Traffic-Optimierung oder nur noch Sichtbarkeitsmanagement in fremden Ökosystemen? Das beißt sich so ein bisschen mit den anderen Fragen, aber vielleicht sollten wir sie trotzdem beantworten.
Also ja, Traffic ist eins der Ziele im SEO. Ich glaube, Traffic sollte genauso wie Sichtbarkeit wahrscheinlich nie unser Hauptziel gewesen sein im SEO, sondern alles, was danach kommt. Ich habe eben auch schon über den Punkt Conversion Rate Optimierung, alles, was danach stattfindet. Das SEO sollte nicht aufhören, wenn die Person auf der Seite ist, ne? Erstmal auf der richtigen Seite und am Ende wollen wir nicht nur irgendwie die Person auf die Seite bringen, sondern wir wollen im E-Commerce den Kauf, wir wollen irgendwie den Lead, wir wollen was auch immer das Ziel eurer Website ist. Ich glaube, das ist genau das, was ich glaube, sowohl du mit deinem Beispiel von ChatGPT fand ich auch super praxisnahes Beispiel nochmal, ne, wo du erst sagst, okay, wie ist das eigentlich mit SEO und eigentlich kommt viel drum herum, aber auch Johannes und Johann haben schon viel dazu gesagt. Es verändert sich was und ja, es gibt weniger Traffic in vielen Bereichen. In einigen Bereichen sieht man vielleicht auch diesen Traffic-Knick noch nicht ganz so stark. In einigen Bereichen funktionieren sogar Blogs noch super gut, weil da einfach eher Overview noch nicht so gut vertreten ist, ne? Ob man es glauben mag oder nicht. Und ich glaube, wir müssen da so ein bisschen diesen Weg finden. Und Johannes hat das so schön ausgedrückt, als SEO hat da vielleicht so eine Sonderstellung, aber wir waren früher auch nicht der klassische Performance-Kanal. Und genauso sind wir jetzt wahrscheinlich nicht der reine Branding-Kanal und werden das wahrscheinlich auch nie sein. Sondern ja, es wird weiterhin um Traffic gehen, aber es sollte einfach nicht nur um Traffic gehen. Und es sollte auch, wenn wir dann über Branding nachdenken oder Sichtbarkeitsmanagement, wie du es genannt hast, dann sollte es natürlich auch darum gehen, das eben zu optimieren, was Johann am Anfang meinte. Wie werden wir denn in den Antworten dargestellt? Werden fehlerhafte Informationen über uns da vermittelt oder sind das die korrekten Informationen, auch da dann in die Optimierung zu gehen? Und ich glaube einfach, das ist fast einfach nochmal so gut, diese Veränderung, die wir im SEO gerade erleben, nochmal zusammen und hat meiner Meinung nach einfach einen hohen Überschnitt zu den anderen beiden Fragen. SEO ist sowohl ein Kanal, wo es um Conversions geht, aber auch um Brandings und da müssen wir an vielen Stellen einfach optimieren.
Danke. Dann, Johannes, nächste Frage. Wenn Google sagt, Qualität zählt, nicht Entstehung, das richtig gelesen. Wenn Google sagt, Qualität zählt, nicht Entstehung, wie misst der Algorithmus künftig Qualität, wenn der Großteil des Webs von KI produziert wird?
Naja, also ich glaube, da ist ja mal so ein bisschen die Grundannahme drin, dass Menschen besseren Content produzieren als KI. Da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das quasi in der Breite wirklich der Fall ist. So, mache jetzt ja schon ein paar Jahre SEO und habe da wirklich schon echt viel Quatsch gelesen. Das heißt, quasi zu sagen, alles, was von Menschen kommt, ist generell erstmal besser, weiß ich gar nicht so. Aber ich glaube, es ändert sich auch gar nicht so viel aus der Google-Sicht. Also für Google geht es ja darum, dass der Intent der Suche erfüllt wird. Und das ist ja eigentlich das Ziel von Google. Google hat ja gar nicht das Ziel, kommt das von einem Menschen, kommt das irgendwie von einem einsamen Affen oder kommt das aus der KI, sondern für Google geht es ja in der Tat eher darum, wird der Intent der Suche erfüllt. Und ich glaube, das ist das, was am Ende gemessen wird. Und wo der Content dann herkommt und genau in welchem Format und wie er erstellt wurde und ob jetzt nur die Rechtschreibprüfung aus der AI kommt oder ob quasi das ganze Ding AI ist, ich glaube, da hat Google gar nicht so einen großen Fokus drauf, sondern Google guckt sich in der Tat Erfüllung des Intents an. Und wenn halt ein Großteil des Contents von der AI oder von der KI besser produziert wird oder wenn der KI-produzierte Content den Intent besser erfüllt, dann müssen wir Menschen halt mal gucken, wo wir am Ende bleiben.
Johann, ich habe eine neue Frage für dich, und zwar eine aus dem Publikum, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Es geht um das Thema Kannibalisierung. Für mich, also die Userin schreibt, für mich wäre die grundsätzliche Frage, wie man mit Zahlen umgeht, die eine vermeintliche Kannibalisierung zwischen Produkt-Detail-Pages und Kategorie-Seiten anzeigen. Gibt es da Tipps zur Keyword- oder Prompt-Differenzierung vor dem Content-Aufbau und zum Tracking / zur Auswertung in einem Reporting?
Das ist viel auf einmal. Ich finde da tatsächlich, um dem nachzugehen, die Sachen, die man so bei Sistrix sich anschauen kann und diesen URL, wo switchen eigentlich URLs Report, ist mit der eingängigste Startpunkt, um zu analysieren, ob man da ein Problem hat. Viel spannender finde ich die dahinterliegende Frage, wann gibt es eigentlich Kannibalisierung und wann ist es ein Problem und wann ist es kein Problem? Denn ähnlich wie mit Duplicated Content, wo wir als SEO, also es geistert ja immer wieder rum, die Frage Duplicated Content, da gibt es eine Abstrafung, wenn ich zu viel doppelte Inhalte habe. Und ich habe das ganz viel mit Kunden, dass die sagen, ja, ich habe hier so einen rechtlichen Satz, den muss ich auf jeder Seite irgendwie dazu haben, aber ich habe Angst, dass ich wegen Duplicated Content abgestraft werde, wenn ich das entsprechend drauf tue. Und das ist einfach nicht der Fall. Und selbst dann, wenn es Duplicated Content ist und es exakt die gleichen Texte sind, selbst dann ist es häufig kein Problem fürs Ranking, sondern es ist möglicherweise ein bisschen Verschwendung von Crawl-Budget, aber Crawling ist an sich ein gelöstes Problem im Kern. Also da gibt's immer Edge-Cases so, aber wenn Google die Inhalte gut findet und verarbeiten will, dann können sie das. So, und dann kann auch Bing das. Und dann ist auch das mit den Duplikaten möglicherweise ein weniger großes Problem. Problematisch wird es dann, wenn man zwei Seiten zur gleichen Suchanfrage hat, die den gleichen Intent bedienen. Also wenn ich für iPhone eine Kategorieseite habe, wo ich alle iPhones aufliste und ich habe für jedes einzelne iPhone eine Seite, dann ist es gibt es keine Kannibalisierung, weil jedes einzelne iPhone seine eigene spezifische Suchanfrage hat, für die es ranken soll und alle verweisen auf die iPhone-Kategorieseite. Und so ist es häufig auch mit allen anderen Produkten, mit dem Unterschied, dass wenn ich was nehmen wir denn mal? Buntstifte. Wenn ich Buntstifte verkaufe, dann hat jeder einzelne Buntstift nicht so ein starkes Branding, wie das so ein iPhone hat und möglicherweise kein eigenes Suchvolumen. Und dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wann überschreiten diese Seiten eigentlich eine Relevanzhürde, dass sie überhaupt in den Index sollten und wann nicht. Ich glaube, das Problem der Kannibalisierung wird häufig überschätzt. Wenn ich die Seiten sauber voneinander abgrenze, wenn ich das klar erkläre, hier geht es um dieses spezifische Produkt in Blau und da geht es um das spezifische Produkt in Grün und hier geht es um die Liste aller Farben von diesem Produkt, dann kann ich das sehr, sehr gut Maschinen erklären, sodass die das verstehen und da sehr selten Probleme entstehen. Und die meisten der Tools, die man sieht, die dann anzeigen, dass es hier ein Problem gibt, haben tatsächlich dann Schwächen in der Art und Weise, wie sie es auswerten. Am schlimmsten ist es bei denen, die auf der Google Search Console basieren, was man eigentlich denken würde, ja, das muss ja das beste Ergebnis produzieren, weil die ja direkt an der Quelle von Google sitzen und es auf Basis der Google Performance-Daten machen. Aber in der Google Search Console kann ich nicht unterscheiden, ob eine Impression entstanden ist durch ein organisches Ranking oder eine Bilderintegration. Und dann habe ich zwei rankende URLs und die stehen angeblich in Konkurrenz zueinander oder Sitelinks, die angeblich in Konkurrenz zueinander stehen, und dann gibt es Kannibalisierung. Ja, für jeden, der eine Brand hat und dessen Brand gesucht wird, gibt es Kannibalisierung für den Brandbegriff. Das ist aber kein Problem, sondern total normal. Und wir dürfen da, glaube ich, ein bisschen entspannter sein, solange nicht zwei Seiten mit dem gleichen Intent-Thema zum gleichen Keyword ranken. Dann muss man ein bisschen aufpassen, warum und wann das Sinn macht.
Danke dafür. Ich habe gerade eine nette Frage, ist eigentlich keine Frage reinbekommen. Wieso ich und Johannes eigentlich gucken wie Mörder? Wir würden so traurig reinschauen. Muss ich jetzt ein bisschen lachen. Sorry, danke dafür. Ich höre nur Johann ganz gespannt zu. Ich lerne gerade so viel. Und könnt ihr jetzt noch darauf beziehen, meine Nächte sind gerade sehr, sehr kurz wegen der Summit-Vorbereitung, aber das auch schon seit Wochen. Ich kriege öfter gesagt, ich will gerade so müde aussehen und so. Aber Mörder hat noch keiner gesagt. Vielen Dank dafür. War wirklich belustigend gerade. Muss ich an der Stelle mal loswerden. Vanessa, die nächste Frage an dich. Wenn AI eigene Antwortformate und Mini-Anwendungen generiert, welche Inhalte haben dann überhaupt noch eine Existenzberechtigung außerhalb der SERPs?
Gute Frage. Eine Existenzberechtigung. Also ich glaube, was wir nicht mehr, also ich habe ja eben schon gesagt, ne, also man möchte eigene Antwortformate und so weiter, man möchte vielleicht ja auch dann dort vorkommen und so weiter, wenn zum Beispiel bei den AI-Overviews jetzt innerhalb der SERPs, weil man hat ja auch schon die Quelle, man hat das Branding mit dabei, wenn wir jetzt einfach nur rein an ChatGPT denken, kein Grounding, dann wird es natürlich schwierig, manchmal vielleicht auch nur erwähnt zu werden. Deswegen alles, was so Evergreen-Content angeht. Ich würde aber auch hier mal darauf plädieren, SEO ist ja nicht nur Google, SEO ist auch nicht nur ChatGPT, SEO ist nicht nur KI-Antworten, sondern SEO ist auch visuell. SEO findet auch bei YouTube statt. Es gibt auch Social SEO bei TikTok und so weiter. Es wird an ganz, ganz vielen Stellen gesucht und wir sollten uns einmal überlegen, wo sind denn wirklich diese Content-Formate dann doch relevant, gerade wenn wir auch SEO als Branding-Kanal nochmal sehen. Also wo sind welche Content-Formate, die jetzt auf so einer klassischen Website vielleicht gar nicht mehr so spannend sind, sowohl aus Traffic als auch aus Branding-Sicht oder auch aus Conversion-Sicht. Vielleicht ist das aber auch an einer anderen Stelle relevant, wo durchaus auch gesucht wird, was wiederum vielleicht auch auf mein, ich sage jetzt mal, klassischeres SEO einzahlt. Das sollten wir erstmal overall denken. Ich bin der Meinung, wir brauchen auf unseren Webseiten keine Glossare mehr, die erklären, was ist eigentlich SEO. Also von sowas können wir uns meiner Meinung nach verabschieden. Aber ich habe eben auch gesagt, auch ich höre an der einen oder anderen Stelle, ja, es braucht kein Blog mehr, es braucht kein Magazin mehr. Es gibt einfach auch immer noch Content-Formate, die an manchen Stellen in manchen Branchen total gut funktionieren, wo man sagt, man spiegelt das auf eine andere Branche, das auf einer anderen Branche einfach nicht gut funktioniert. Deswegen finde ich es ganz schwierig, hier einfach mit allgemeingültigen Aussagen einfach zu gehen. Was total spannend ist, ist natürlich alles, was sehr, sehr tiefgehend geht. Also sobald man irgendwelche ich sage es vielleicht auch mal meinungsstärkere Analysen überall, wo vielleicht auch nochmal eine gewisse Haltung, eine gewisse menschliche Meinung auch mit reingeht. Ich würde auch sagen, echte Tests, Produktvergleiche auch nochmal übergreifend, ne? Also warum gucken wir uns Tests, Produktvergleiche, Videos auf YouTube, TikTok und Co. an, weil ich keine Lust habe, mir die gekauften Tests bei den Vergleichsseiten, die wir alle kennen, denen vertraue ich vielleicht auch nicht mehr, ne? Also echte menschliche Dinge, all das, was man darstellen kann, ist natürlich spannend. Oder auch, wenn man natürlich super tiefer geht in irgendwelche Paper wissenschaftlich wird und interaktive Tools. Also all das, was vielleicht auch zu nischig ist in den interaktiven Tools, was jetzt nicht direkt in den SERPs zum Beispiel auch dargestellt wird. Also Interaktion auf der Website ist weiterhin wichtig, ist super spannend auch für für Google, wie wird mit der Website umgegangen, und Inhalt heißt ja nicht immer nur Text, Inhalt ist Bild, Videos, Inhalt ist aber vielleicht auch sowas wie ein Finder, den ich auf einer Kategorieseite habe, um zur perfekten Waschmaschine dann am Ende zu kommen, weil ich meine Filter vielleicht nochmal ein bisschen anders aufbereitet habe. Wie viele Personen habe ich ein Haustier, ja, nein, das findet dann die Funktion, weil ich vielleicht gar nicht weiß, welche Funktionen das sind, ne? All das sind auch Inhalte in Form von zum Beispiel Mini-Tools auf einer Kategorieseite. Also da gibt es noch ganz, ganz viel, wo ich glaube, wie man die Inhalte auch weiter bauen kann und vor allem auch übergreifend.
So, ich habe noch eine Frage aus dem Publikum. Johannes, hi zusammen. KI schreibt nur ab, was sie im Web findet, beziehungsweise aus ihrem Training. Zudem scheint KI auch abzukürzen, wenn es um Recherche geht. Beispielsweise liest sie zu recherchierende Dokumente nicht verlässlich vollständig, was das Ergebnis verfälschen kann. Richtigstellungen merkt sich die KI nur für den eigenen Account. Man berechtigt also nicht die Sichtweise und Ergebnisse der KI für die anderen User. Wie ist euer Verständnis hierzu? Cheers.
Ja, ich glaube, das kann man aber auch ehrlicherweise alles über Menschen sagen. Also gibt auch viele Menschen, die einfach Texte nur querlesen und faul sind und falsche Sachen schreiben. Also ich glaube, dieser Pessimismus, was quasi Qualität von KI-Antworten angeht, ich teile den nicht so richtig. Ich sehe halt eher, dass da einfach in den letzten Monaten ziemlicher Fortschritt da war. So, es geht einfach massiv besser und schneller und korrekter. Das ist ein Fortschritt, den gibt es halt bei Menschen nicht in der Art. Und ich glaube, die Frage ist, haben wir schon den Schnittpunkt, wo die durchschnittliche KI-Antwort besser ist als der durchschnittliche Mensch oder nicht? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Punkt halt irgendwann erreichen werden. Und ob der jetzt irgendwie vor 3 Monaten war, ob der in 3 Monaten ist oder in 3 Jahren, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Aber ich glaube, wir werden halt am Ende damit leben müssen, dass das, was die KI kann, also dieses quasi Lesen von großen Textmengen, dieses Verstehen von Zusammenhängen, dieses Reproduzieren von Antworten, das wird die KI deutlich besser können als wir. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, was können wir eigentlich nach quasi oben drauf setzen oder wo sind eigentlich unsere Stärken? Also von daher, ich glaube, einfach auf das Negative zu gucken und zu sagen, oh, die KI macht das alles noch nicht so richtig gut und manchmal kommt da auch Quatsch raus. Ja klar, aber guck dir halt mal irgendwie RTL Nachmittagsfernsehen an, da kommt halt nur Quatsch raus. Okay. Also ich glaube, man ist ganz gut beraten, eher so ein bisschen eine positive Sicht drauf zu haben und eher eine additive Sicht, also dass man sich überlegt, was kann man eigentlich in Zusammenarbeit mit KI besser machen und nicht zu sagen, ach, das ist ja sowieso alles Quatsch oder da bin ich sowieso besser. Das wird immer für 3% der Menschen in einem Spezialgebiet zutreffen, vielleicht sogar für 8%. Aber ich glaube, allein die Durchschnittlichkeit heißt halt, dass mindestens die Hälfte der Menschen schlechter ist. So, und das bleibt, glaube ich, so. Also von daher ein bisschen Optimismus, davon ausgehen, dass KI besser wird und überlegen, wie kann man in Zusammenarbeit mit KI auf Dauer Sachen besser machen, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Ich will 7 Minuten vor dem Ende, eine Frage haben wir noch offen. Es kann gerne, jetzt kamen ein paar Sachen auch noch, nee, doch eine Sache kam noch rein. Ich möchte trotzdem kurz die Gunst der Stunde nutzen, noch tatsächlich was im eigenen Sinne mal kurz zu erzählen. Für diejenigen unter euch, die nächste Woche dabei sind, es ist auch für uns das erste Mal, dass wir so ein großes Format haben. Und ich habe das hier im Vorgespräch mit den Speakern schon mal gesagt. Wir haben unglaublich viel geplant. Seit 13 Monaten, den einen oder anderen von den 3 habe ich auch mal ein bisschen mehr abgeholt als andere. Alles können wir nicht planen. Wir sind auch von Haus aus kein Eventmanager. Und ich will auch nicht uns bis jetzt irgendwie kleinreden, aber ich bitte euch drum, nächste Woche, wenn ihr kommt, es werden sehr viele Menschen kommen. Kommt vielleicht eine Stunde früher zum Check-in. Macht vielleicht nicht alles auf den letzten Drücker. Für diejenigen, die, ich glaube, 530 Leute, die schon in dem Hotel übernachten und nicht bei dem VIP-Dinner vorher dabei sind, ihr könnt auch am Vorabend einchecken. Kommt bitte vorbei. Wir haben aber auch noch tatsächlich, Vanessa, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, einen Platz für Vanessas Seminar am Vortag in dem Hotel. Ich glaube, es ist noch ein Platz frei. Wer Lust hat, sich einen Tag früher nach Düsseldorf zu begeben und zum Thema SEO und KI was lernen zu wollen, Vanessa gibt ein Seminar am Vortag. Das hat sie schon häufiger bei uns gegeben. Meistens macht sie es nur online. Dieses Mal ist es offline und zwar im Eventhotel am Vortag und Stand von vor 2 Tagen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts falsch. Es ist noch ein Platz frei, den wir vergeben können. Kommt gerne auf mich zu. Ich weiß gar nicht, ob es über die Webseite auch buchbar ist oder ob wir das sogar nur den Teilnehmern vorbehalten hatten. Bin ich jetzt gerade überfragt. Ich bin nur eben darauf hingewiesen worden, dass ich das noch gerne, weil ja hier lauter SEOs sind, nochmal anpreisen kann. Das war mein Pitch für den Tag. Jetzt gehen wir noch in die letzten 2 Fragen rein. Ich mache erstmal die, die ich mitgebracht habe und dann die Frage, die noch übers Publikum reinkam. Johann, wenn Bing bereits AI Citations reportet, welche KPIs sollten wir für KI-Sichtbarkeit definieren, bevor Google überhaupt nachzieht?
Erstmal glaube ich noch nicht, dass Google innerhalb der nächsten 1-2 Jahre nachzieht. Wir haben bisher noch immer keine Unterscheidung, ob ein Klick auf die Newsbox oder die organischen Ergebnisse oder eine Bilderbox in den organischen Ergebnissen. So, da sagen wir seit 10 Jahren, dass wir das haben wollen und es passiert nichts. Ich glaube, ich bin da ein bisschen pessimistisch, dass wir das bekommen, weil es keine Not von Google gibt, auf Google-Seite gibt, darüber zu reporten. Und es gibt ja Transparenz, die man vielleicht an Google-Stelle jetzt gerade gar nicht will, sondern sich in der Hinterhand behält, bis ChatGPT endgültig am Boden liegt oder so. Von daher glaube ich nicht, dass das kommt. Wir brauchen also Kennzahlen, die wir uns jetzt anschauen können. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Das ist auch richtig. Also wir können ein paar Referrer tracken, das ist schön. Wir können ein bisschen gucken in den Logfiles, welche Inhalte denn abgerufen werden von irgendwelchen AI-Systemen. Das ist auch gut und hilfreich, dass man weiß, was die sich überhaupt angucken. Und ansonsten bleibt es halt am Ende beim Prompt-Tracking. Und da bin ich sehr stark immer dafür zu sagen, es ist gar nicht notwendig, dass wir Millionen von Prompts tracken. Nimm lieber weniger, guck dir die dafür intensiver an, änder etwas und guck, wie sich das auswirkt. Also mehr da experimentell ranzugehen, weil das Thema große Datenmengen, das ist total super, das kann man irgendwie machen, das kann man erstellen, aber irgendjemand muss das auswerten und damit arbeiten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mit kleineren, besser actionable, in Aktionen umsetzbaren Datenmengen viel, viel besser fahren, als wenn wir uns jetzt möglichst viel rausholen. Und der letzte Punkt dazu, bei den Prompts, die man monitort, gibt es 2 Dinge zu beachten. Erstens, wir tracken Prompts wie Keywords. Das heißt, wir fragen einen Prompt ab, gucken uns das Ergebnis an, aber das ist Teil einer Interaktion. Das heißt, das User-Verhalten ist, ich antworte auf den Prompt, ich verfeinere den, ich mache irgendwas damit. Das ignorieren wir komplett. Und das Zweite, was wir beachten müssen, ist, bei Definitionen von Keyword-Sets kennen wir das schon, dass da immer so Geschäftsführer-Keywords dabei sind. Und das passiert bei Prompts gerade auch überall. Und die Geschäftsführer-Keywords sind nicht die Keywords, die User eingeben und nicht die User-Keywords. Also guckt, dass die User-Prompts irgendwie das sind, was man monitort. Nicht so viele, sondern actionable und das zum Testen nutzen.
Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum und da Johannes und Johann schon mussten, darf jetzt Vanessa. Auch aus dem Grund, weil ich die Userin den Namen sehen kann. Ich darf ihn jetzt hier nicht sagen, aus Datenschutzgründen und so weiter und so fort. Ich weiß aber, dass die Firma dahinter schon mal irgendwann mit Vanessa irgendwas zu tun hatte. Deswegen an die Userin gerichtet. Wenn du mehr zu der Frage, die dir Vanessa gleich beantwortet, wissen willst, geh auf sie zu. Wenn die KI immer bessere Webseiten baut und dort ja auch Suchmaschinenoptimierung gepromptet werden kann. Wie ist die Entwicklung von SEO als Tätigkeitsfeld bzw. Job zu sehen?
Das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich Bitte?
Werdet ihr abgeschafft auf Deutsch?
Werden wir abgeschafft? Ich hoffe ja nicht, ne? Nein. Natürlich, man kann sehr viele Dinge automatisieren, sehr viele Dinge machen. Wir haben ganz häufig jetzt auch schon über die Fehleranfälligkeit gesprochen und ja, ChatGPT, irgendwelche andere KIs, die werden immer mehr auch in unserem Aufgabenbereich übernehmen können. Wichtig ist aber dieses Verständnis dahinter, einzuschätzen, was ist wichtig, was muss man tatsächlich machen. Also SEO-Tools geben uns jetzt gerade auch schon ganz viele Informationen von Dingen, die man umsetzen kann und machen kann. Man muss es aber priorisieren können, einschätzen können, das Ganze dann am Ende auch in, ich sage jetzt mal, eine Strategie bringen, verfolgen, analysieren und so weiter und so weiter. Ich glaube, auch in der Hinsicht wird sich einfach das Themenfeld ändern, was wir SEOs vielleicht wirklich noch in Anführungszeichen in Handarbeit machen. Und ja, wir automatisieren, egal ob in-house oder in Agenturen, man kriegt das ja an vielen Stellen mit, wir automatisieren ja auch Prozesse. Ich glaube, dass es die Aufgabe des SEOs geben wird, aber die wird sich nicht nur aufgrund der Plattform verschieben, die wir nutzen, wo wir sichtbar sein wollen mit unseren Marken, sondern auch die Tätigkeiten werden sich verändern. Und ich sage jetzt mal, viele Aufgaben, wo ich glaube auch sehr froh bin, dass die automatisiert werden. Ich meine, das hat ja auch ein Vorteil für uns bei manchen Dingen. Es wird sich verändern. Wohin sich das verändern wird, das ist natürlich vieles auch eine Glaskugel.
Und zum Abschluss der heutigen Session habe ich noch was für euch. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben noch 11 Tickets. Mir wurde mittlerweile gesagt, es sind nur noch 4. Also entweder sind 7 von euch rausgegangen und haben gekauft oder wie auch immer. Ich verschenke eins für alle die, die jetzt länger als diese Stunde hier geblieben sind. Also wenn noch einer kurzfristig Bock hat zu kommen, soll ich meine E-Mail-Adresse nehmen? Ja, schreibt mir mario@omt.de und wenn ihr Bock habt zu kommen, ein Ticket haue ich jetzt noch raus von den 4, dann sind es nur noch 3. Es ist geil. Ich hatte eigentlich gehofft, ich wollte schon immer mal, kennt ihr das, wenn ihr früher aus der Disco gekommen seid und dann gab es diese Nachtverkaufsfernseh-Sessions. Also ich habe jetzt immer geguckt, das schärfste Messer der Welt und so weiter. Ich wollte schon immer mal in dieses Verkaufsnachtfernsehen reinkommen und jetzt bin ich tagsüber und hatte gehofft, dass ich hier Vollzug vermelden kann. Wenn ihr Bock habt, keine Ahnung, ich krieg das nicht hin. Ich kann das genauso gut wie die damals. Also erstmal vielen Dank an die Experten. Wenn ihr das genauso cool fandet wie ich heute, lasst das Herzen regnen. Und schlagt die nächste Woche auf die Schulter, klaut die ganze Schokolade bei Vanessa am Stand und, keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Macht nicht, was ihr wollt. Kommt einfach vorbei. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr drei wieder dabei wart. Und wer noch ein Ticket haben will, mario@omt.de, ich wiederhole mich, dann dürft ihr jetzt. In diesem Sinne, wir sind raus. Wir vier sehen uns nächste Woche. Schon am Vorabend, hoffe ich, mein Mitbinder. Und wenn nicht, dann am nächsten Tag oder bei eurem Vortrag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Vorfreude auf das, was nächste Woche auf uns zukommt. Ich glaube, wie hat Karl immer gesagt, Synapsenbrand ist vorprogrammiert. Also der Expertenrat, Vanessa, bestätigt mich bitte, hat mir zurückgespielt. Das sind unglaublich gute Vorträge dabei. Und man merkt, dass die Arbeit, egal wie erfahren man ist auf der Bühne oder auch in seinem Fach, die Arbeit mit einem Sparringspartner jeden Vortrag noch verbessern kann, einfach nur, weil man gechallenged wird und sich besser vorbereiten möchte. Auch Barne als Speaker-Coach hat mir gesagt, es sind wirklich ganz, ganz tolle Inhalte dabei. Ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut. Ich werde es auch nächste Woche wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich versuche mir so viel wie möglich im Nachgang als Aufzeichnung anzuschauen. Deswegen in diesem Sinne, freut euch auf nächste Woche. Ich hoffe, wir haben eine geile Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.